Das Thema dieser Seelsorgewoche ist berufen und auserwählt, wer und wozu. Ich habe bei der Vorbereitung auf dieses Thema, heutzutage ist das ja ganz einfach, man muss nicht mal mehr eine Konkordanz benutzen, um sich dies anhand von Stichworten, die entsprechenden Bibelverse zusammenzusuchen, sondern man kriegt das im Computer geliefert, habe ich eine Menge Entdeckungen gemacht, und zwar wiederum bei der chronologischen Herangehensweise an dieses Thema. Ich bin ja ein Fan von dieser Methode, dass wir zu einem bestimmten Thema, wenn wir etwas suchen aus der Bibel, mal chronologisch, und zwar nicht chronologisch im streng historischen Sinne, sondern chronologisch in der Reihenfolge der Bücher uns mit solchen Thema befassen. Wenn das jemand für ernst nimmt, dass es die Inspiration des Wortes Gottes gibt, dann ist es nämlich auch logisch, dass man selbst auf solche Kleinigkeiten mit Acht hat. Und da finde ich immer wieder erstaunliche Entdeckungen, dass nämlich tatsächlich das Wichtigste zuerst steht. Und dass das unglaublich frühzeitig in der Bibel zu finden ist, gerade zu dem Thema Erwählung, und ich fange mal mit dem Erwählung, mit der Erwählung an und komme zur Berufung später. Ich werde auch auf die Klammern hinweisen, dass nämlich Berufung und Erwählung nicht sich ausschließen. Vielen mag dieses Wort aus den Evangelien im Sinn sein, wo es heißt, viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Und da scheint immer eines das andere auszuschließen, dass nämlich die Auserwählten so eine Art exklusiven Club bilden. An anderer Stelle wird diese Denkweise aber nicht unterstützt. Da heißt es, zum Beispiel der letzte Vers in der Bibel, der zu diesem Thema uns was sagt, aus der Offenbarung Kapitel 17, da heißt es, er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Da wird die Berufung und Auserwählung zusammengefasst und wird noch ergänzt um die Treue. Wir werden auch noch, ich sage das gleich nochmal vorneweg, dass Berufung und Auserwählung wie Synonyme verwandt werden, also wie Worte mit einer Gleichbedeutung. Ich möchte das mal an einem Beispiel belegen. Und zwar heißt es, im Psalm 105 von Aaron, also Psalm 105, Vers 26, er sandte Mose, seinen Knecht, und Aaron, den er auserwählt hatte. Und dieser selbe Vers wird zitiert im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 4. Und dort heißt es, niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Im Psalm Hebräer 5, Vers 4. Im Psalm 105 lesen wir, dass Gott ihn auserwählt hat. In Hebräer 5 lesen wir, dass Gott ihn berufen hat. Und deswegen, wenn ich das auch sprachlich getrennt, erstmal so der Reihe nach aufbereiten möchte, will ich feststellen, dass Berufung und Auserwählung dieselbe Bedeutung haben. Gott beruft und Gott wählt Menschen aus. Nun ist die Frage, wem und mit welchem Zweck oder Ziel. Und dazu bitte ich, an die erste Stelle zu gucken, die wir zu diesem Thema finden. Und zwar ist das vierte Buch Mose, Kapitel 16. Da wird nämlich deutlich, welches Ziel oder welches Zweck oder welche Bestimmung diese Erwählung Gottes hat. Ausgerechnet in einer ganz schrecklichen Geschichte. Wir gucken da mal hin. 4. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 5. Ich lese, um das verständlich zu machen, die vorherigen Verse mit. Und Korach, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kihats, des Sohnes Levis, das war also ein Urenkel von Levi, dem Sohn Jakobs, dessen Nachkommen Gott ausgewählt hatte für den besonderen Dienst als Leviten. Also das war ein besonderer Stamm von den 12 Stämmen Israels. Und jemand aus diesem Kern der Berufung Gottes und mit ihm unternahmen es Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Belitz von den Nachkommen Rubens. Und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von der Gemeinde Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Gemeinde, Männern von Namen. Und sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron und sprachen zu ihnen, lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie allesamt sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Als Moses hörte, fiel er auf sein Angesicht und er redete zu Korah und zu seiner ganzen Rotte und sprach, morgen, da wird der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn zu sich nahen lasse und wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Dies tut und dann gibt es eine Anweisung und wie das am nächsten Tag vonstatten gehen sollte, dass vor dem ganzen Volk Israel offenbar wird, wie oder wen Gott sich erwählt hat und ob es so eine besondere Funktion wie Leiterschaft überhaupt nach dem Willen Gottes gibt. Also das, was wir haben, ist so eine klassische Meuterei. Meuterei ist ein bisschen vorsichtig noch gesagt, das ist eine ausgewachsene Rebellion gegen die gewählten Männer Gottes, die er in die Führung seines Volkes berufen hatte. Wie hat er die berufen? Wer weiß das noch? Nein. Wie wurden Mose und Aaron berufen? Laut bitte. Natürlich, bei dieser Begegnung in der Wüste, als er an dem Dornbusch ist, der mit Feuer brennt und nicht verbrennt, wo Gott zu ihm redet, und dort hat auch Aaron seine Berufung gekriegt. Der war gar nicht dabei. Nämlich auf diese Weigerung oder auf das beständige Zaudern Moses hin, der sagt, ich kann ja nicht gut reden und ich kann ja nicht, obwohl Gott ihn ausdrücklich berufen hat. Dann sagt Gott hinterher, ich gebe dir deinen Bruder Aaron mit. Der hat offenbar diese Berufung dann auch gleich angenommen. Da wird deutlich, dass eine Berufung Gottes durchaus ohne menschliche Zeugen vonstatten gehen kann. Und wenn überhaupt, also die Berufungsgeschichten, die wir in der Bibel lesen, wenn es Zeugen gab, dann gab es in der Regel eher wenige. Wir denken manches Mal, eine Berufung ist so ein Riesenaufriss, die ganze Welt muss das wissen. Und dazu sage ich, wenn jemand berufen ist, wird die ganze Welt das schon merken. Aber die muss nicht zwingend bei der Berufung Zeuge sein. Heute macht man ja große Intronisationen oder Amtseinführungen und alle Menschen lieben das, dass da großes Gewese ist, wenn man daran denkt, wie Barack Obama in sein Amt eingeführt worden ist, dass da über 1 Million Menschen dieser Zeremonie nahe gewesen sind und alle wollten daran teilhaben, dann ist das deutlich, dass das nicht die Art Gottes ist, wie er Menschen beruft. Selbst wenn er sie beruft, Millionen zu führen, geschieht das eher in der Stille als vor solchen jubelnden Anhängern. Das ist ein Rückblick auf die Geschichte oder auf den Moment der Berufung Moses und Aarons. Ich sage es nochmal, Aaron war noch nicht mal dabei, als Gott ihn berufen hat. Und wozu wurden sie berufen? Ja.
Das war damals noch, wie ich noch in Mühlheim vorwohnte. Und in der Gemeinde waren Geistesgaben. Und ich habe damals, naja, Mühlheim war es später, als ich dann nicht in Halle war und auch hier in Tanto, habe ich sehr viel gesungen. Und meine Lieder haben meistens so aus dem Herzen gesungen. Immer voll Verlangen, dass der Herr diese Texte der Gemeinde zum Segen werden lassen. Und außerdem habe ich dann den Tanto habe ich auch den dazu gespielt, weil ich sehr schwache Augen habe und mir das Übersehen des vierstimmigen Notensatzes immer ein bisschen Schwierigkeiten war, habe ich immer wirklich betend meine Lieder gesungen. Betend. Wenn dann der Text kam, und Herr hätte mir, dass ich das tun kann, was dir gefällt oder so ungefähr, dann habe ich das betend gesungen. Ich habe in dem Moment gar nicht daran gedacht, dass ich in der Kirche bin und dass ich das für die vielen Leute singe. Das kam dann so aus der Tiefe meines Herzens, dass die ganze Gemeinde das gespürt hat. Manche haben mich dann weinend so umarmt hinterher und haben gesagt, die Lieder, der Text, das war ja wunderbar. Und da erinnere ich mich zurück, dass wie ich noch in Nürnberg war, da sagte eine Frau, die Gabe der Prophetie hat, sie sagte, das wurde dann aber auch geschickt. Ich habe damals gar nicht gewusst, dass mir das gehört. Da wurde immer in den Bibelstunden durch Stenografie aufgenommen, was Geistesgaben gesagt haben. Erkenne doch, dass du berufen bist, ewige Lieder zu singen und ewigen Jubel zu bereiten, weil du ein Kind der Ewigkeit bist. Denke nicht so gering von dem, was an dir getan ist. Mein Geist ist suchend, mögen viele zurückbleiben. Die Schar, die ich erwählt habe, wird durchbrechen und durchfinden. Alles, was geboren wird, zeigt das Leben auch nach außen. Also die ersten Worte erkennen doch, dass du berufen bist, ewige Lieder zu singen, ewigen Jubel zu bereiten. Ich habe hier in Tanto so viel gesungen. Und jetzt habe ich gedacht, du brauchst ja nicht mehr singen. Und da war ich mal neulich am, das ist ein halbes Jahr wohl her, an meinem Schreibschrank und habe da was aufgeräumt. Ich glaube, das muss mir wohl ein Notenblatt in die Hände gefallen sein. Ich hatte das in der Hand und da höre ich wieder des Herrn Stimme. Ich brauche deine Lieder. Der Herr will, dass ich spiele und singe, aber es ihm als Gebet singe. Als ja. Singendes Gebet singe.
Ich bringe das nochmal zurück auf unseren Text. In diesem Text wird nämlich gleichzeitig deutlich, und ich nehme das als Illustration, und wenn wir das zusammenbringen, werden wir das merken, dass es genau das ist, was unser erster Bibelvers dazu sagt. Welchen Zweck dient die Berufung Gottes oder die Erwählung Gottes? Wir haben das eben gelesen. 4. Mose 16, Vers 5. Wir denken, dass Erwählung oder Berufung immer viel was mit Arbeit zu tun hat oder mit bestimmten Diensten. Genau, Gott zu nahen. Gott nahe zu sein. Und wie das dann praktisch aussieht, ob das im Lobpreis ist, ob das in einem prophetischen Auftrag ist, ob das in einer Leitungsverantwortung ist, das lässt sich alles auf diesen einen Punkt zusammenschneiden, nämlich Gott nahe zu sein. Ihr Lieben, wenn es darum geht, ob wir berufen oder auserwählt sind, da geht es nicht darum, dass wir bestimmte Dinge tun. Das wird sich nicht vermeiden lassen, dass das daraus wächst. Aber das eigentliche Ziel ist, Gott nahe zu sein. Und das ist gleichzeitig das Kennzeichen, an dem man angemaßte und wirkliche göttliche Autorität unterscheiden kann. Ich sage das nochmal, weil das so wichtig ist. Ob jemand in der Nähe Gottes ist oder sein darf, das ist gleichzeitig das Kennzeichen, ob jemand in einer angemaßten oder göttlichen Berufung oder Autorität steht. Nicht, was jemand weiß, nicht jemand, was jemand studiert, nicht jemand, was er in der Welt darstellt, sondern ob er in der Nähe Gottes ist. Das ist das Kriterium, an dem man erkennt, ob jemand ein auserwählter und berufener Mensch ist. Und das finde ich so faszinierend, dass uns das gleich als erstes Thema zu dem Gebiet Erwählung oder Berufung gezeigt hat. Ich lese diesen Vers nochmal. Er redete zu Korach und zu seiner ganzen Rotte und sagte, morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört, wer der Heilige ist, dass er ihn zu sich nahen lasse und wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Und das war weder das Volk, noch diese 250 geehrten Leute, sondern das war tatsächlich Mose und Aaron. Peinlich. Und nicht nur das, sondern schrecklich. Weil es nämlich mit der Vernichtung dieser ganzen Rotte einhergegangen ist. Aber gnädig, dass zum Beispiel die Nachkommen dieses Empörers zum Gottesvolk gehört. Das finde ich so schön, denn die Söhne Korahs sind berühmte Psalmdichter. Die sind also nicht mit weggerafft worden mit ihrem Vater. Aber gleichzeitig muss man feststellen, dass ein Auserwählter und nicht nur er, sondern 250 Leute mit ihm lebendig in den Abgrund fahren. Den auserwählt war er als Nachkomme Levis. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Man kann seine eigene Auserwählung festmachen. Dazu wird man nämlich ausdrücklich im Neuen Testament ermahnt. Und man kann die eigene Auserwählung auch zerstören. Und eine der Methoden, wie man sie zerstört, ist Empörung gegen Gesalbte Gottes. Eine Methode, wie man die eigene Auserwählung zerstören kann. Aber das ist eine Nebenerkenntnis. Das Wichtigste ist, dass Auserwählung ein Ziel hat, nämlich, dass man Gott nahe sein darf. Und wer darf Gott nahe? Nochmal bitte.
Ich darf sich Gott nahen, der reines Herzens ist.
Genau. Der Heilige darf dem Heiligen nahen. Denn Gott ist heilig und duldet in seinem Umfeld nichts Gemeines, nichts Unheiliges. Und ich sage nochmal, was bedeutet denn heilig? Geweiht, natürlich. Für Gott reserviert. Ja, für mich eigentlich immer das schönste Bild, um das leicht zu verstehen, wenn man in eine Gaststätte kam, zumindest zu DDR-Zeiten, heute ist das seltener, da gab es solche Schildchen, die standen drauf. Was stand da drauf? Genau, auf einem stand Stammtisch und auf den anderen stand meistens reserviert. Das heißt, man konnte sich gar nirgends hinsetzen. Man wurde platziert. Eine der Unsitten, die wir damals hatten. Aber eins konnte man dadurch verstehen. Der Tisch, auf dem das Reserviertschild war, da konnte eben nicht jeder sich ransetzen. Der war für jemand Bestimmtes zurückgestellt. Und da konnten noch so viele Gäste oder potenzielle Gäste vor der Tür warten. Solange das Reserviertschild nicht weggenommen wurde, durfte man sich nicht setzen. Und wenn die Kellner dann gnädig waren, dann sind sie mal vorbeigegangen und haben von 2, 3 Tischen mal das Schildchen eingesammelt und dann stürzte die nächste Traube durch die Tür, um sich dahin zu setzen. Ja, so war das. Und wenn die Plätze nicht gereicht haben, dann hat man dann gefeilscht mit der Bedienung. Und
die kein Geld machen können.
Es gab immer mehr Leute als ordentliches Essen. Und es war sehr billig und man konnte auch kein Geld damit machen. Das war einfach andere Art von Wirtschaft, als wir das heute gewohnt sind. Aber das habe ich dort verstanden. Reserviert bedeutet, man kann sich das nicht einfach nehmen. Und genau das bedeutet, heilig zu sein. Wir denken, heilig ist so ein besonderer Gemütszustand, dass man sich vielleicht schwebend fühlt oder dass man schon den Heiligenschein auf jemandes Gesicht sich abdrücken sieht, mit dem Dauerlächeln, dass alles so rund wird. Das ist aber nicht gemeint. Heilig heißt für Gott abgesondert. Und nur das oder nur der darf in die Gegenwart Gottes. Und deswegen hat Heiligkeit zuerst noch nicht mal mit unserem Verhalten zu tun. Das kommt. Das verändert sich automatisch, wenn wir das Wesen von Heiligkeit verstanden haben, sondern es hat was mit Ausschließlichkeit zu tun. Heiligkeit wird verhindert durch Vermischung. Ein Tisch ist eben dann nicht mehr reserviert, wenn sich schon einer dran setzt, weil so viele warten. Der ist reserviert für den Gast, den wir bestellt hat. Und für seine Gesellschaft. Und ein anderer kann dort nicht ran. Und es gibt auch keine Not, die das bedrängt. Es ist für den, dem das gehört. In Zeiten, wo der Besitz nicht so wertgeachtet wird, wo man klaut oder wo man sich aneignet, was einem anderen gehört, und da geht notwendigerweise auch immer dieses Verständnis mit verloren, dass diese Ausschließlichkeit, die in unserem Alltag schon zu finden ist, eben einen Bezug zu Gott hat. Und das bedeutet für uns, ihr Lieben, wenn wir Gott nahen wollen, wenn wir seine Nähe überhaupt schätzen lernen wollen, das hat ja was mit dem Prozess auch zu tun, dann müssen wir, oder dann ist der Weg dazu, dass wir andere Dinge nebenbei sein lassen. Wir können nicht, sagt Gott mal, Gott und dem Mammon dienen. Es funktioniert einfach nicht. Wir können nicht Gott und noch unser altes Leben mitschleppen und noch die Anerkennung von Menschen wollen und noch unsere Geschäfte treiben, wie sie uns gerade passen. Wenn Gott jemanden beruft, dann ist das eine Frage der Ausschließlichkeit. Das verwechselt man heute gerne mit Intoleranz. Und das kann man natürlich auch so schmähen. Unsere Vorväter haben das noch besser verstanden, dass Hingabe der notwendige Preis für Gelingen ist. Ein Sportler weiß es normalerweise auch noch, aber in Zeiten des Dopings schon auch nicht mehr. Dass man nämlich eine Sache mit aller Konsequenz tun muss, um die Früchte zu ernten. Und genauso ist Glaube ohne diese Ganzhingabe an Gott nicht realistisch zu leben. Das Zweite. Also das ist der allererste Punkt, den kann man so festhalten. Die Erwählung ist mit einem Ziel, nämlich Gott nahe zu sein. Und damit wird auch deutlich, Erwählung ist nicht ein Dienstverhältnis, sondern ein Liebesverhältnis. Ich bringe noch ein anderes Beispiel. ich erwähle mir eine Frau aus ungefähr einer halben Milliarde potenziell möglichen. Und Ehe funktioniert gerade so, wie ich diese Ausschließlichkeit dann auch lebe. Und nicht zwischendurch mir noch, wer weiß, wie viele andere warm halten. Und wenn es auch nur eine andere ist, wird Ehe nicht funktionieren. Und genauso ist es mit Gott. Die Erwählung von Gott hat bei uns dann die richtige Resonanz, wenn es in diese Ein-Ehe mündet. In diese einzige Beziehung zwischen uns und ihm, so wie es von ihm zu uns eben ausschließlich ist und das nicht geteilt ist und sagt, naja, wenn du nicht willst, dann nehme ich mal jemand anders oder sowas. Gott macht das nämlich nicht, wisst ihr das? Wir haben den Beweis dafür, wiederum im Neuen Testament. Dort heißt es, Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Wenn Gott einen Menschen auserwählt hat und ihn mit seinem Geist beschenkt hat, was dann mit Gaben verbunden ist, mit Geschenken, Gabe des prophetischen Redens, Gabe des Zungenredens, Gabe der Barmherzigkeit und jetzt könnte man ein Dutzend etwa aufzählen, was zu den Gaben des Geistes gehört, dann ist das auf diesen Menschen gelegt und wird nicht mal von ihm genommen, wenn der von ihm abweicht. Das klassische Beispiel im Alten Testament ist, ganz berühmtes Beispiel. Saul. Man könnte auch den Propheten nennen, aber Saul ist das klassische Beispiel, dass die Gnadengabe oder die Berufung Gottes nicht von ihm genommen wird. Gott beruft an seine Stelle jemand und trotzdem bleibt er der Gesalbte Gottes. Und dieser neue König David, den sich Gott zusätzlich gewählt hat, setzt den Alten nicht außer Kraft. Er muss warten, bis Gott selber ihn beiseite setzt, nachdem endgültig er sich verrannt hat in Totenbeschwörung und die letzten Abartigkeiten. Solange bleibt Saul der Gesalbte Gottes. Und das bedeutet für uns, dass weil Gnadengaben und Berufung Gottes unbereubar sind, wir eine Sicherheit haben, dass wenn wir einmal mit Jesus angefangen haben, zumindest von Gottes Seite aus, das nicht mehr in Frage gestellt wird. Das ist dieselbe Sicherheit, die eine Frau haben sollte, wenn ein Mann sie einmal gewählt hat, dass er sie nicht wieder fallen lässt. Es kann ein zerrüttetes Verhältnis daraus werden und trotzdem wird sie nicht entlassen werden sollen. Außer sie geht. Aber von Gottes Seite aus bleibt eine Berufung und Erwählung immer fest. So sollte eine Ehe von, zumindest von des Mannes Seite aus, immer fest bleiben.
Also, wie überlassen Sie das eigentlich, wenn die Partner sich trennen
würden? Ja. Das ist eigentlich ganz leicht. Und das, wenn wir so leben, gibt es die notwendige Sicherheit, auch Schwierigkeiten durchzustehen. In beide Richtungen. Sowohl im Glauben gibt es uns die notwendige Sicherheit. Gott gibt uns die notwendige Sicherheit, zurechtzukommen, auch wenn wir uns mal verlaufen haben. Und als Männer geben wir unseren Frauen die notwendige Sicherheit, durch die ganzen Stürme ihrer Gefühle hindurch sicher zu bleiben. Ich rede natürlich von einer normalen christlichen Ehe. Es gibt auch Männer, die nicht so sind, die ihren Frauen alle Sicherheit brauchen. Da gibt es die Möglichkeit der Scheidung aus Herzenshärtigkeit. Aber das ist die absolute Katastrophe, die eine Ehe haben kann. Das mündet auch nicht in irgendeine neue Beziehung, zumindest nicht legitimerweise. Jetzt wissen wir, wozu wir erwählt worden sind. Nämlich, um Gott nahe zu sein. Ich sage das deswegen so wichtig. Wir werden natürlich verschiedene andere Sachen noch feststellen, was mit Erwählung zusammenhängt, aber das ist die allerwichtigste Prämisse, die steht überall. Erwählung ist die Erwählung in die Gegenwart Gottes. Nicht in irgendeinem menschlichen Dienst. Das kann nur die Folge sein. Der Kern jeglicher Erwählung ist die Liebesbeziehung zwischen Gott, der erwählt, und dem Menschen oder dem Volk, werden wir gleich sehen, das sich erwählen lässt. Das Zweite, und das finde ich fast noch gewaltiger, dass das so frühzeitig steht, das finden wir im 5. Buch Mose, und da gleich in einer Folge von Stellen. Zuerst Kapitel 4, Vers 37. Fünfte Buch Mose, Kapitel 4.